Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das sind Themen in Graubünden. Eine Lanze gebrochen für die Schwachen. Beim Kanton findet man auch weniger potente Bergbahnen gegen ihre Berechtigung. Ein Rededuell wie im Boxring. Es kämpfen der frischbachene Weltmeister Franco Passanante und der Präsident vom Boxclub Rezia. Ausgeläutet jetzt auch in einem Kapelleli bei Disentis. Rätselraten und drei verschwundene Kirchenglocken. Und ein schwarzer Tag für die Thurgauer Zeitung. Sie gehört jetzt der NZZ Group. Was heisst das für den Kanton Thurgau und für die Zeitungslandschaft in der Ostschweiz? Wir fragen noch. Das Wetter morgen in Nordbünden noch Wolken, sonst kommt es recht schön. Am Mikrofon Zara Hauschild. Über 200 Touristiker haben diese Woche am Tourismusforum in Engelberg über Tourismuswirtschaft im Alpenraum diskutiert. Durchaus kontrovers. Der Forumsgründer, der Roland Zeck aus dem Samnaun, hat im Regionaljournal Graubünden vom Dienstag die Frage aufgeworfen, ob wirklich noch alle Bergbahnbetriebe ihre Berechtigung haben.
Es ist bis heute noch keine Schweizer Bergbahn geschlossen worden, weil immer ein Fanclub oder irgendeine Interessengemeinschaft oder auch ein Hobbyinvestor rum ist, der Freude an so einem Bändchen hat und das bleibt dann erhalten. Darum findet eigentlich eine Bereinigung auch nicht statt und dann läuft das weiter. Ich meine, eine Region, die sich dünner besiedelt oder wo kein Wirtschaftswachstum mehr stattfindet, das sieht man heute wahnsinnig negativ an. Aber das bedeutet Platz für vielleicht andere Wirtschaftsformen, die sich dort ansiedeln können. Das kann Bioland sein, das können irgendwelche andere Formen sein.
Biobauern und Trockenmauern statt Luftseilbahnen und Sessellift. Und es ist klar, treffen würdest die kleinen Gebiete. Gebiete, die in der Peripherie, die nicht rendieren. Aber nein, so einfach ging das nicht, heisst es zu diesen brisanten Ideen jetzt beim Kanton. Im Gespräch mit Roland Wermelinger bricht der Leiter vom Amt für Wirtschaft und Tourismus, der Eugen Arpagaus, eine Lanze für die Kleinen.
Das ist jetzt eine Schwarz-Weiß-Sicht. Wir reden bei uns von Rückgratfunktionen, die ihr könnt haben an einem Ort. Sei das bei Hotellerie, Gastronomie etc. Indem sie Kleinkinder, Jugendliche zum Skifahren bringen. Also sie haben so quasi eine Brüterfunktion, um Skifahrer zu generieren. Und die Skifahrer, die landen dann am Ende vom Tag in einem grossen Skigebiet, oder? Aber wenn die natürlich würden wegfallen, fällt auch der Zugang zum Schneesportfahren weg. Und das wäre dann für den Tourismus oder für die Entwicklung der Bergbahnen auch nicht dienlich.
Also Sie haben es jetzt gerade angesprochen, die Grossen, wenn du eher die Kleinen wegdrücken, damit eben man im umkämpften Markt noch mehr Kunden hat. Das ist also klar, wer betroffen wäre. Es ist eben nicht St. Moritz, Davos, Arosa, sondern dann eher der Skilift im Afers, zu Bergün oder San Bernardino.
Das ist schon so, das ist eindeutig so. Das merken wir auch, dass der Druck zunimmt. Wir sehen aber auch in gewissen Gebieten auch eine Umkehr, wenn das Angebot stimmt, wenn man eine gute Hotellerie hat oder vielleicht Gastronomie, das vielleicht kombiniert mit Schneeschuhwandern und Skifahren, also Fällen etc. und dann eben her noch einen Skilift hat, wo vielleicht nicht das Top-Angebot hat, aber dass es durchaus ein Segment ist, das auch funktioniert.
Aber wenn man es jetzt mal rein wirtschaftlich anschaut, dann ist es sicher so, da gibt es Skigebiete, die ganz einfach nicht rentieren und nur dank ständiger Kraftakt, also gutmütige Sponsoren, Gönner, jährliche Sammelaktionen, können überleben.
Aber auch da muss ich wieder sagen, wenn die Regionen bereit sind, das zu machen, dann sind die überzeugt, dass das Skiliftli oder das Skigebiet, wie auch immer, für ihre Region von zentraler Bedeutung ist. Und solange man das Geld aufbringt und die das wollen machen, dann meinen wir halt, dann sollen sie das machen. Solange sie nicht öffentliche Gelder brauchen vom Kanton oder Bund oder wo auch immer, sondern dass sie ihre eigene Kraft können finanzieren, dann ist das deren ihre Entscheidung.
Der Schritt ist aber meistens natürlich auch noch damit verbunden, oder? Also es ist ja dann immer so, dass wenn es wieder mal Geld braucht, dann kommt natürlich immer auch das Gesuch für Unterstützung in irgendeiner Form aus irgendeinem Topf zu Ihnen auf den Pult. Wie wird denn verteilt, wenn gibt's nichts?
Wir haben eine interne Richtlinie mit Kriterien. Wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, dann gibt's eigentlich nichts. Und Kriterien heissen unter anderem auch, dass die Investition mal gesichert sein muss, das ist klar, aber auch der Betrieb in sich Sinn muss machen. oder? Also der Betrieb von dieser Bergbahn, wo sie in sich Sinn machen. Wir müssen aber einfach sehen, wenn dann irgendwo eine Diskussion kommt, wo eben so ein Skilift auch im Winter ein Rückgrat ist vom Tourismus in so einem Ort, wird es einfach enorm schwierig, dann so etwas zu schliessen.
Der Eugen Arpega ist Leiter vom Amt für Wirtschaft. Zu den Ideen von diesen Touristikern, die diese Woche am Tourismusforum in Engelberg laut über eine Zukunft mit weniger Bahnen nachgedacht haben. Raucherräume, sogenannte Fumoirs, müssen in Graubünden in Zukunft belüftet werden. Das hat die Regierung entschieden. Die Räume müssen auch ganz abtrennt sein von den übrigen Räumen in einem Restaurant. Mit diesen Massnahmen passt der Kanton seine Praxis der strengeren Vorschriften vom Bund an. In Graubünden darf man schon seit rund 2 Jahren nicht mehr rauchen in den öffentlichen Räumen. Der Hubertus Fanti will neuer Gemeindepräsident von St. Moritz werden. Das schreibt die Engadiner Post. Der ehemalige Radiomoderator politisiert seit vielen Jahren im Gemeindevorstand St. Moritz und als Unabhängiger sitzt er auch im Oberengadiner Parlament. Schon vor kurzem hat der Spitaldirektor Sigi Asprion seine Kandidatur bekannt gegeben. Noch nicht klar ist, wer die CVP, die Partei vom Noch-Gemeinspräsident Peter Barth, ins Rennen schickt. Die Wahlen sind dann im nächsten Herbst. Auf der Quaderwiesen in Chur dürfen in den nächsten Monaten am Wochenende Alkohol getrunken werden. Das geht, weil die Stadt für eine Testphase die sogenannte suchtmittelfreie Zonen aufhebt. Ursprünglich hat sie das schon letztes Jahr machen, Anwohner haben dann aber eine Beschwerde eingereicht. Die hat das Verwaltungsgericht jetzt aber abgelehnt. Die Quaderwiese neben dem Schulhaus ist ein wichtiger Treffpunkt für die jungen Leute. Anwohner ärgern sich aber immer wieder über Lärm, Dreck und Sachbeschädigungen. In Silvaplana kriegt das Hotel Albana von der Gemeinde Silvaplana 3 Millionen Franken. Das hat die Gemeindeversammlung gestern Abend mit einem klaren Ja beschlossen. So wird garantiert, dass aus dem Hotel im Dorfzentrum keine Zweitwohnungen gemacht werden. Möglich geworden ist der Deal wegen einem sogenannten Hotelförderungsgesetz. Das hat Silvaplana letztes Jahr als erste Gemeinde in der Schweiz eingeführt. Im Bündner Oberland rätselt man über Kirchenglockenräuber. Nachdem gestern bekannt worden ist, dass 2 Glocken aus einer Kapelle bei Rabius weggekommen sind, vermisst man jetzt auch das Geläut von einer Kapelle bei Disentis, Roland Wermelinger.
Mehr zufällig hat der Kirchenpräsident zu Rabius gemerkt, dass in einer Kapelle oberhalb vom Dorf die beiden über 300 Jahre alten Kirchenglocken weg sind. Wann sind die weggekommen, wer hat sie gestohlen und für was? Einfach so wegtragen kann man sie ja nicht, sie sind beide über 100 Kilo schwer. Die Mesmerie von der Kapelle zum heiligen Sigisbert zu Disentis ist, wo sie von dem Glockenraub vernommen hat, mehr aus Gewundern mal nachschauen und tatsächlich auch das verhältnismäßig kleine Glöckli ist fort. Die Polizei tappt noch völlig im Dunkeln und auch der kantonale Denkmalpfleger kann sich keinen Reim drauf machen. Materiell haben die Glocken nämlich keinen grossen Wert. Und dass sich jemand die Mühe macht, in Glockentürmen zu klettern, um dann allenfalls mühsam das Kupfer rauszuschmelzen, das kann sich auch niemand richtig vorstellen. Was man zurzeit jetzt auch noch nicht weiss, ist natürlich, ob echt noch mehr abgelegene Kapellen glockenlos in der Landschaft stehen.
Roland Wermelinger über Kirchenglocken und Kirchenglockenräuber. Wie viel ist der Box-Weltmeistertitel wert, den der Churer Franco Passanante am Wochenende geholt hat? Nicht so viel, wie man aufgrund von verschiedenen Medienberichten könnte meinen, heisst es heute in einem Lesebrief vom Boxclub Brescia. Diese Aussagen findet der frischgebackene Weltmeister gar nicht lustig. Es kommt darum zum verbalen Fight gegen Arthur Matisse. Er ist Präsident vom Boxclub Brescia. Das Ganze im virtuellen Ring mit entsprechender musikalischer Unterstützung. Unsere Kampfrichterin, das ist Ricarda Simonetti.
In Rocky 3, mit dieser Musik, ist der Weltmeister von einem Jüngeren entthront worden. Der Star aber hat sich aufgerafft und zurückgekämpft. Auch Chur hat neu einen älteren Boxweltmeister. Über seinen Titel aber spöttelt der Lokalverein. Franco Passanante gegen den Boxclub Brescia, mein Präsident Arthur Matisse. Freunde sind es noch nie gewesen, werden es denke auch nicht mehr. Eine Aufwärmrunde zur Frage, wie wird man Weltmeister?
Es gibt den Schweizer Meistertitel, dann gibt es über die Landesgrenzen hinaus den Interkontinentaltitel, quasi als nächste Stufe, Titel der nicht-europäischen Staaten, dann der EU-Titel, dann der Europameistertitel und dann einmal erst dann der WM-Titel.
Ein Herr Arthur Mattis hat gar keine Ahnung vom ganzen Zeug, wie das ist, weil da braucht es sehr ein gutes Management, dass man zuerst das muss machen und dann die Hürde und dann die und dann die Hürde. Das gibt es gar nicht. Ob ich an einem Verband 80.000 Euro muss zahlen oder 8.000 Euro, das ist ein riesiger Unterschied. Das geht wirklich nur ums Geld.
Es geht sanft in Runde 2, der Boxclub-Präsident bestätigt.
Es gibt auch verschiedene Verbände. Es gibt die Hauptverbände, die man so kennt von den grossen Boxern. WBC, dort ist auch indirekt über die Europäische Boxunion, EBU, Swiss Boxing angeschlossen, also der Schweizerische Boxverband. Dann gibt es WBA und WBO. IBF, das sind so die Hauptverbände. Und dann gibt es auch noch kleine Verbände und ganz kleine Verbände, und die man nicht kennt und unbedeutend sind.
Ah, Provokation. Der Präsident zählt WPBO, der Verband, wo der Franco Passanante Weltmeister geworden ist, auch zu denen.
Ich glaube, der Herr Mattis hat ja gesagt, dass ich ja nichts erreicht habe. Also ich bin ja in der EBU, in der Rangliste, wo er ja so also hochhebt, bin ich in der Top 10 drin gewesen. Also ich hätte ja Anrecht gehabt, schon vor 10 Jahren, dass ich um den Europameistertitel boxe. Und dann haben wir schon Diskussionen gehabt, ob ich um den Weltmeisterschaftstitel
Der Kampf ist lanciert. Runde 3, schön eingewärmt, Züchterweltmeister durch, leidenschaftlich ohne Luft holen. Er als weniger bedeutender Weltmeister würde es gegen einen quasi richtigen aufnehmen.
Nein, natürlich hätte ich Chance, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin mit der Besten der Welt, bin ich 10 Mal gewesen. Ich habe gegen Weltmeister geboxt, auch als Amateur. Ich habe gegen Weltmeister geboxt, die heute noch Weltmeister sind. Das ist ja noch das Lustige, oder? Ich kenne Don King persönlich. Also, wer eine andere Liga ist, dann ist das der Boxclub Rätsel, wo einfach ein kleiner Club ist und einmal an einer Amateur-Schweizer Meisterschaft einmal Bronzemedaille holt, und dann ist das für sie schon ein riesen Erfolg.
Ein harter Schlag vom 42-jährigen Weltmeister. Der Gegner kontert mit Fakten.
Ist es in dem konkreten Fall von Kur, ist es natürlich auch eine Altersfrage. Also ein Boxer, der über 35 ist, kann in diesem Verband gar nicht mehr kämpfen. Also Swiss Boxing lässt das nicht so über 35.
Für mich ist das unvorstellbar, dass man einfach mit 35 die Regel müsste schieben, oder? Ein Klitschko ist 38, der dürfte in dem Fall auch nicht mehr boxen nach schweizischem Boxverband.
Sobald es Wettkämpfe sind, dann will der andere ja gewinnen, weil der andere möglichst K.O. schlägt. Und das ist eine Frage für Gesundheit. Darum ist das da nicht so lässig von diesen Verbänden, Swiss Boxing und EBU.
Der Schweizer Boxverband hat ja auf der Welt beim Boxen sowieso nichts zu sagen. Sie wollen sich also für Verantwortung suchen.
Der Boxclub Rätsel-Präsident Arthur Mattis holt zum K.O.-Schlag aus.
Es ist nicht seriös, und es ist irgendwas wie das Publikum toschen oder vermittelt einen falschen Eindruck.
Man hat ja gesehen, wer seriös ist. Ich habe noch nie verloren nach K.O. Und ich meine, der Tadrios hat ja den letzten Kampf hat ja gegen einen verloren, der, ich glaube, etwa 30 Niederlagen, und nach 45 Sekunden geht er zu Boden.
Darum wäre es dem Weltmeister Franco Passanante recht, er könnte gegen den Boxclub Rätsel-Profi Jean-Noël Jus selber mal in den Ring und zeigen, was sein Weltmeistertitel wert ist.
Eigentlich würde ich das so gerne machen, dann könnte ich mal denen richtig mal zum Maul stopfen.
Es ist Stoff drin für einen Kinofilm. Manch einer sieht so einen Kampf zwischen den beiden Stadtprofiboxern sehr gerne. Es wäre dann fast schon wie ein Rocky 3, Altweltmeister gegen Jungprofi.
Möglich also, dass der Boxkampf in die nächste Runde geht und dann wieder im richtigen Ring. Die Stadt Chur zumindest die ehrte Weltmeistertitel von Franco Passanante zusammen mit den Unihockey-Schweizermeisterinnen von Piranha Chur, das am nächsten Montag am 5. im Rathaus. Unsere Kampfrichterin im Beitrag übrigens ist Ricarda Simonetti. DRS 1 mit dem Regionaljournal in 3 Minuten ist es 10 vor 6. Die NZZ und ihre Tagblattgruppe übernehmen die Thurgauer Zeitung. Im Gegenzug übernimmt der Zürcher Tagesanzeiger die Zürichsee-Zeitung, die auch das St. Gallische Lindgebiet abdeckt. Der Deal zwischen den beiden Zürcher Zeitungsverlagen NZZ und Tamedia hat nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Experten überrascht. Einer von ihnen ist der ehemalige Zürcher Verleger, Medienspezialist und Buchautor Karl Lühnd. Der Peter Herr Traxler hat mit ihm über den Mediendeal geredet.
Herr Lüend, man hat es heute Morgen in den Nachrichten gehört. Die Tagblattgruppe, also die NZZ, übernimmt die Thurgauer Zeitung. Wie haben Sie reagiert, wo Sie das heute Morgen gehört haben?
Ja, ziemlich überrascht, was die Thurgauer Zeitung betrifft. Der Teil von der Zürichsee-Zeitung ist erwartet worden. Dort hat man gewusst, dass eine Auktion im Gang ist, dass die Familie gut verkaufswillig ist. Aber originell und verblüffend war schon gewesen, dass die Thurgauer Zeitung jetzt sozusagen das Fußpfand ist in dem Deal von den beiden grossen Zürcher Verlagshäusern. Das hat mich überrascht.
Wie meinen Sie da Fußpfand?
Ja, man hat gegenseitig Gebiet bereinigt. Die NZZ, und das ist schon eine bemerkenswerte Nachricht, verzichtet auf den Flankenschutz von den Regionalzeitungen, wo sie jetzt ja 10 Jahre lang, wenn auch als Minderheitsaktionärin teilweise, unter Kontrolle gehabt auf den Flankenschutz in ihrem eigentlichen Kerngebiet, Grossraum Zürich, und sagt, wir wollen in der Ostschweiz stärker werden, wo sie ja mit dem St. Galler Tagblatt schon eine ertragsstarke Position haben. Und das ist schon ein bemerkenswerter Rückzieher von der NZZ.
Das sind jetzt Verlagsstrategien, die Sie erörtert haben. Vielleicht konkret, was heisst das für den Leser jetzt im Thurgau? Wenn er jetzt in Zukunft nur noch ein Hauptblatt ist vom Tagblatt, so wie es zum Beispiel auch im Appenzellischen das schon gibt, hat der Leser einen Verlust oder das?
Das muss nicht ein Verlust sein. Im Gegenteil, die Kopfblattlösungen macht man, um am Hauptproblem der mittleren und kleinen Zeitungen ein bisschen auszuweichen. Das ist das Fixkostenproblem. Um ein brauchbares, wettbewerbsfähiges Angebot im Zeitungsbereich bereitstellen, müssen sie bestimmte Minimalaufwendungen können finanzieren. Und wenn das immer teurer wird, wenn wie jetzt wegen der Krisen und wegen Strukturgründen die Einnahmen sowohl bei den Inseraten wie im Lesermarkt einbrechen, dann müssen sie sich vor allem als Kleinen, als Mittleren auf Kerngebiet, auf Kernkompetenzen konzentrieren, und das ist ganz klar lokale und regionale Berichterstattung, einschließlich Sport.
Trotzdem, wenn wir so die Kantonsteile anschauen, gerade auch den politischen Teil, Berichterstattung aus dem Parlament, dann ist es doch so, dass eigentlich der Umfang eher kleiner sein wird im Tagblatt. Es sind darum auch Befürchtungen, gerade von Parteien, auch von der Regierung herkommen, dass in Zukunft Politik auf Sparflamme laufen wird beim Tagblatt.
Ja gut, Politiker sind immer gut im Forderungen erheben, sie tun aber eigentlich herzlich wenig für die Zeitungen, die halt auch private Unternehmen sind, die in irgendeiner Form ja auch müssen rendieren. Also der Umfang von der redaktionellen Teil von der Zeitungen in der ganzen Welt richtet sich nach dem Eingang von den Inseraten und nach gar nichts anderem.
Wenn man für die Strategien anspricht, Sie haben vorhin davon geredet, was die Strategie ist von der NZZ. Die Strategie von Tamedia ist irgendwie auch ein bisschen undurchsichtig, gerade jetzt in Bezug auf den Thurgau. Die haben ja erst vor 5 Jahren die Thurgauer Zeitung gekauft. Man hat dort mal grosse Pläne gehabt. Man hat sie zusammengelegt in einem Verbund mit dem Winterthurer Landbot, mit den Schaffhauser Nachrichten. Jetzt, 5 Jahre später, verkauft Tamedia den Titel Knallauffall. Das wirkt doch sehr konzeptlos.
Ja, wissen Sie, Strategie ist immer das, was man nachträglich erfindet, wenn das Bauchgefühl und die Gelegenheit sich ergeben hat. In Wirklichkeit ist es einfach so, Zeitungen werden gekauft und verkauft, wenn sie zu verkaufen sind, wenn sie auf den Markt kommen. Meistens sind das Nachfolgeregelungen, Generationenwechsel, wo da der Auslöser sind. Das ist bei den Thurgauer Zeitungen so gewesen, das ist bei der Zürichsee-Zeitung nicht anders. Und dann greift halt ein kapitalkräftigen und vitalen Verlag wie die Tamedia zu. Und später bastelt sie dann um die Zukäufe um eine Strategie. Ich meine, die Thurgauer Zeitung, die hat zum Tamedia-Konzern passt wie ein Loch im Kopf. Also da ist keine einsehbare Strategie. Natürlich hätte man sich können wünschen, mit Lampot, wo man 20% hat, und mit den Schaffhauser Nachrichten, die man seit Jahren will, übernehmen, aber nicht überkommt, weil sie nicht einnehmbar ist. da etwas in einer anständigen Grösse anzubringen. Aber das ist halt nicht gelungen. Und jetzt ist die Situation anders. Man hätte können einen Konkurrent im Bietgefecht um die Landzeitungen in Zürich ruhig stellen, nämlich die NZZ. Und so hat eins zum anderen gepasst. Und dann ist man halt opportunistisch und vergisst dann schon noch schnell das, was man früher gesagt oder versprochen hat.
Der Tagi sagt heute, also der Herr Kall hat das heute vor den Medien gesagt, man will sich vor allem auf den Grossraum Zürich, auf die kleine Regionalzeitung im Grossraum Zürich konzentrieren. Ist das Konzept glaubhaft?
Ja, was sie einfach wollen, ist die absolute Lufthoheit über alle Medien, nicht nur Zeitungen, auch Radio, Lokalradio, auch Fernsehen. Vergessen Sie nicht, Radio 24, Tele Zürich, gehört alles an der Tamedia. Und ich wundere mich einfach, dass die Wettbewerbskommission so eine Vormacht von einem einzelnen Unternehmen soll schlucken.
Vielleicht eine Schlussfrage: Mit dem Deal, kann man sagen, ist der Konzentrationsprozess von der Medien der Ostschweiz, von der Printmedien der Ostschweiz praktisch abgeschlossen. Also man kann sich fast nicht mehr vorstellen, was man noch zusammenlegen will. Oder können Sie vorstellen, dass es noch irgendwie weitergehen könnte?
Vorstellen kann ich mir alles. Ich habe mir nach 40 Jahren in dieser Branche abgewöhnt, irgendwie nie oder zu sagen oder andere absolute Aussagen zu treffen. Mich würde es nicht überraschen, wenn irgendwann einmal Beckinger Volkszeitung würde Publicitas übernehmen. Das ist etwas Verrücktes, würde passieren. Wissen Sie, in diesem Gewerbe wird es Ihnen nie langweilig, da haben Sie immer eine Überraschung zu gut.
Das sagt der Medienspezialist Karl Lühend. Die Frage gestellt hat ihm der Peter Traxler. Der Karl Lühend hat mehrere Bücher über die Schweizer Medien geschrieben. Sein neuestes Buch «Medienlandschaft Schweiz – Die Macht und die Ehrlichkeit» das erscheint jetzt dann im Mai. Sie hören DRS 1 und Sie hören Ihr Regionaljournal. Jetzt der Blick an den Himmel, heute mit dem Felix Blumer von SF Meteo.
Am Abend bleibt es wechselnd bewölkt, meistens ist es aber doch trocken. Morgen starten wir dann mit vielen Wolken, es müsste in der Regel aber weiterhin trocken sein. Der Tag durch lockert sich die Wolken vor allem in Mittelbünden mehr und mehr auf. Von der Surselva bis ins Prättigau heben sich die Wolken hingegen noch zäher und da können es am Abend sogar noch ein paar Regentröpfe geben. In den Südtälern ist es morgen ziemlich sonnig. Gegen den Abend können es aber auch dort noch einen einzelnen Regenguss geben. Morgen Morgen zeigt das Thermometer Wert von etwa 4 Grad in Chura und etwa minus 5 Grad in der Mulde vom Oberengadin. Am Nachmittag erwarten wir dann rund 15 Grad in der Herrschaft. Am Samstag gibt es viel Sonnenschein, am Abend da bildet sich ein paar Quellwolken, es bleibt aber trocken. In den Südtälern, dort sind die Wolken aber am Nachmittag doch eher bedrohlich und dort kann es dann durchaus auch der eine oder andere Regenschauer geben. Die Höchstwerte liegen am Samstag in der Regel bei etwa 17 Grad. Am Sonntag ist es zuerst noch ziemlich freundlich, dann gibt es aber immer grössere Quellwolken und im Verlauf vom Nachmittag und am Abend gibt es dann den einen oder andere Platzregen. Die Temperaturen gehen maximal bis auf 17 Grad hoch.
Und der Bündner Tag im Rückspiegel. Beim Amt für Wirtschaft und Tourismus bricht man eine Lanze für die kleinen Skigebiete. Das, nachdem am Tourismusforum für die Alpenregion über eine Zukunft mit weniger Bergbahnen diskutiert worden ist. Über sogenannte Schrumpfungsstrategien. Beim Kanton hat man auf das aber heute gesagt, auch die Kleinen haben ihre Berechtigung. Unter anderem lernen die dort viele Leute Skifahren, die später auch in den grossen Skigebieten unterwegs sind. Auf der Quadrwiesen in Chur darf in den nächsten Monaten am Wochenende Alkohol getrunken werden. Das geht, weil die Stadt für eine Testphase die sogenannte suchtmittelfreie Zone aufhebt. Anwohner ärgern sich aber immer wieder über Leute und vor allem junge Leute, die Lärm, Dreck und Sachbeschädigungen machen. Auch in der Kapelle San Sigisbert bei Disentis fehlt eine Glocke. Das Kloster Disentis als Besitzerin hat den Raub bemerkt und der Polizei gemeldet. Schon gestern ist bekannt worden, dass bei Abuse zwei je 100 Kilo schwere und 300 Jahre alte Kirchenglocken gestohlen worden sind. Bis jetzt ist völlig unklar, was mit diesen Glocken passiert ist. Die Polizei ermittelt. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Mein Name ist Sarah Hauschild. Im Netz finden Sie uns unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.